Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen heute Abend zum Christustreff. Ich möchte noch mal das Losungswort von heute vorlesen. Als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich gedacht, das passt total zur Offenbarung und zu dem Text, wo wir gerade drin sind. Und deswegen möchte ich es euch noch mal vorlesen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Das steht im Jesaja 6. Und im 1. Petrusbrief, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Als ich das so gelesen habe heute Morgen, habe ich gedacht, dreimal heilig. Ja, Gott ist heilig, das vergessen wir, glaube ich, oft. Jesus ist der heilige Gott und er thront über allem. Das ist mir so bewusst geworden, wo wir jetzt ja auch in unserer Predigttextreihe zurzeit die Offenbarung betrachtet. Und da kommt es auch so deutlich raus, dass Jesus auch der heilige Gott ist und dass er eben über allem thront, dass er es ist, der regiert und der den Anfang in seiner Hand hält und auch das Ende in seiner Hand hält. Er wird das letzte Wort haben und vor ihm werden sich mal alle Knie beugen müssen. Und dann habe ich so nachgedacht, wir hatten ja die letzte Male die 7-Cent-Schreiben an die Gemeinden gelesen. Da fällt uns noch das letzte Schreiben, das ist heute dran, da bin ich schon sehr gespannt. Und in diesen Schreiben war es ja immer so, dass Jesus die einzelnen Gemeinden angeschaut hat und dann er sie auch tadeln musste. Er praktisch den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, da ist was nicht in Ordnung, da stimmt was nicht. Und das finde ich so wichtig und da möchte ich mich auch ansprechen lassen. Und das hat mich die letzte Mal auch immer wieder angesprochen, da wo uns wachrütteln muss, weil wir vielleicht eingeschlafen sind und weil er uns einfach verändern möchte. Und da, finde ich, passt eben auch der zweite Vers, der heute uns da gegeben ist. Jesus, der uns berufen hat, der möchte eben, dass auch wir heilig sind in unserem ganzen Wandel. Und ja, wenn ich so mich anschaue, weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich komme mir nicht sehr heilig vor, aber ich freue mich dran, dass ich wissen darf, dass Jesus mich und euch, jeden von uns verändern will. Und das können wir ja nicht von uns selber machen, sondern da finde ich es so schön, dass er uns das auch zusagt in seinem Wort, dass er das durch seinen Heiligen Geist machen möchte. Der Herr Jesus verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden. Und ich bin total gespannt auf diesen Predigttext heute, wo Jesus die Gemeinde in Laodicea genauer anschaut. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass Daniel Heine heute bei uns ist, der die Predigt halten wird. Und jetzt möchten wir einfach den Christustreff gemeinsam beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus, hab du so herzlichen Dank, dass du in unserer Mitte bist, so wie du es versprochen hast. Und dass du jeden von uns heute Abend eingeladen hast und dass jeder Einzelne, der jetzt hier ist, du den siehst und du ihn dort abholen möchtest, wo er gerade steht. Du weißt, was wir heute erlebt haben, wo wir uns gefreut haben, wo wir traurig sind. Du weißt, wo man Zuspruch braucht, wo man Trost braucht. Du möchtest uns heute Abend begegnen. Und hab du Dank, dass heute Sonntag ist, ein Tag, wo wir uns ausruhen dürfen und wo wir auch Schönes erleben dürfen, hab du Dank, dass du uns so reich beschenkst, dass es uns so gut geht. Danke, dass du uns heute Abend begegnen möchtest in deinem Wort. Und ich danke dir für den Christustreff und ich danke dir für die Predigt nachher. Und ich danke dir, dass du jeden uns so persönlich anziehst und uns das schenken möchtest, was wir brauchen. Und da möchte ich dich bitten, begegne du uns heute Abend, tu du unsere Herzen auf, dass wir was mitnehmen dürfen von dir in unseren Alltag hinein, in das, was wir nächste Woche brauchen, Herr. Vor dir liegt es jetzt schon offen, wir wissen es vielleicht noch gar nicht, aber du siehst unseren Weg auch nächste Woche schon. Und so danke ich dir für deine Gegenwart und möchte ich bitten, dass du unsere Gemeinschaft segnest. Amen. Ich lese uns den heutigen Bibeltext vor für unsere Predigt. Das ist in der Offenbarung des Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ja, ein Schreiben an Laodicea. Da können wir uns jetzt schön zurücklehnen und sagen, was geht es uns an? Ja, gucken wir jetzt einfach mal, wie es denen so geht. Machen wir ja gern, wir gucken gerne in andere Gemeinden rein, was dort alles nicht so gut läuft und so. Aber ich glaube, so war es nicht gemeint. Also, wenn das jetzt wirklich nur für die gewesen wäre, dann hätte Jesus einen Weg gefunden, es genau nur ihnen zu sagen. Und so ist es eben ein Schreiben, nicht nur an Laodicea, sondern schreiben, was auch uns heute noch was sagen soll. Natürlich, wir sind nicht Laodicea, das ist das eine, aber wir finden in diesem ganzen Sendschreiben Prinzipien wieder, wo man sich auch selber drin wiederfinden kann, ganz persönlich oder vielleicht auch als Gemeinde. Und mit dem Ohr möchten wir einfach mal dahin hören, was erfahren wir über Jesus, was erfahren wir über die Gemeinde dort und was sagt das auch uns, vielleicht ganz persönlich für uns und für uns als Gemeinde. Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor. Dies sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Der Amen heißt, das ist ein seltsamer Name. Ich glaube, wenn wir jetzt eins unserer Kinder Amen Heine genannt hätten, ich weiß nicht, da hätte bestimmt irgendeiner was dagegen gehabt hier in Deutschland. Habe auch noch niemanden getroffen, der so heißt. Es ist auch nicht wirklich ein Name. Also es hat auch ein bisschen was mit Übersetzung zu tun. Also da heißt, also eigentlich heißt, dies sagt der Amen. Punkt. Da gibt es eigentlich kein Verb in dem Sinne dazu. Sondern das ist er einfach. Könnte man das eher ein Titel wie der Sieger. Ja, der Erste ist auch ein Titel. Also dies sagt der Amen. Wann sagen wir denn Amen? Am Ende der Gebete, ja, Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, nach dem Amen bete weiter. Also dann fängst du wieder von vorne an und betest noch anderes und zwischendurch sagst du mal wieder Amen, dann fällt dir wieder ein, ah ja, und dann sagst du wieder was und redest mit Gott, mit Jesus und dann sagst du mal wieder Amen. Ich glaube aber, das ist auch eins der Worte, das wir als Christen so gern gebrauchen, ohne genau zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Ja, da gibt es ja diese Schlunz-Serie und das finde ich super, wenn der einfach mal fragt, ja, warum sagten ihr da Amen? Und dann, ja, diese Bestätigung, also so soll es sein, da stelle ich mich jetzt dazu. Ob das jetzt mein Gebet ist oder das Gebet eines anderen, zu dem ich mein Amen mit dazu spreche, so soll es sein, so ist es. Und Jesus gebraucht es manchmal auch in dem Sinn, so ist es wirklich wahr. Das ist wirklich wahr. Also manchmal, wenn er Sachen gesagt hat, hat er davor gesagt, Amen, Amen, ich sage euch. Ja, oder übersetzt wird es oft mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also da steckt Wahrheit drin, Wahrhaftigkeit und Bestätigung. Und ich habe mich gefragt, worauf ist Jesus eigentlich das Amen? Worauf hat Gott in ihn eigentlich das Amen gesprochen? Und ich glaube, auf die ganzen Sachen, die Gott angekündigt hatte. Das ganze Alte Testament ist ja voll mit Ankündigungen auf den einen hin, der kommen soll, die Welt wieder in Ordnung bringen soll, die Beziehung zu Gott in Ordnung bringen soll, die Menschen retten soll, ein neues Reich aufrichten soll, ein echtes Friedensreich. Das fängt ja ganz am Anfang, also das nennt man das sogenannte Proto-Evangelium, das erste Evangelium im 1. Mose 3, 15. Ja, die Menschen hatten gerade mit Gott gebrochen und dann verkündet Gott über die Schlange und sagt, da wird einmal einer kommen, der wird dir den Kopf zertreten. Und seitdem hofft die Menschheit drauf, dass da einer kommt, der dieser Schlange, die sich zwischen Gott und Mensch gedrängelt hat und den Menschen von Gott weggezogen hat, dass da einer kommt und dieser Schlange das Ende macht. Ja, dem Teufel ein Ende macht, dem Satan ein Ende macht. Und dann kommt Jesus. Er ist es. In ihm spricht Gott. Amen. Jetzt ist es passiert. Er ist da, der Schlange das Ende macht. Da gibt es ganz viele Sachen. Eine Sache finde ich auch so beeindruckend, wie in Jesaja, das ganz oft von diesem kommenden König die Rede. Und da heißt zum Beispiel mal über ihn, Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Ja, also der Wolf kommt in den Schwarzwald und frisst keine Schafe mehr. Da werden die Förster froh. Ja, da werden Wolf und Lamm einträchtig zusammenleben. Die werden miteinander nebeneinander stehen. Der Wolf hat überhaupt kein Bedürfnis, das Lamm zu fressen. Und das Lamm will auch den Wolf nicht fressen. Also alles prima. Ja, richtig gut miteinander. Ein Friedenskönig. Jesus ist dieser Friedenskönig. In ihm spricht Gottes Amen. In Jesus werden all die Verheißungen, das finde ich das Spannende im Alten Testament, das zu lesen und drin Jesus zu entdecken. Und dann zu merken, hey, und Jesus ist besser als ein David, zum Beispiel. Ja, David hat zwar einen Goliath besiegt, aber Jesus hat den endgültigen Sieg hergestellt. Er hat den Tod besiegt. Ja, auf all die Verheißungen, ob das jetzt so Worte waren oder ob das Beispielpersonen waren im Alten Testament, spricht Gott des Amen in Jesus. In Jesus werden Gottes Verheißungen Wahrheit und ich spitze es zu und sage, nur in Jesus werden Gottes Verheißungen Wahrheit. Und Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Ein Zeuge, kennen wir so vom Gericht her, soll was wiedergeben, was er gesehen und gehört hat. Und idealerweise, wenn er das sagt, stimmt es auch. Ja, man sagt dann auch wirklich, was man gesehen und gehört hat. Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Für was gibt er denn Zeugnis? Von was redet er denn? Ganz oft redet er vom Vater im Himmel. Er sagt, ich sage euch das, was ich beim Vater gehört habe. Und er sagt mal, ich kann gar nichts anderes sagen, als was der Vater mir gesagt hat. Genau das richte ich euch aus. Und er sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater, dann seht ihr Gott selbst. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und der Paulus hat mal geschrieben an die Kolosser, er ist das Bild, das Abbild, das, was wir angucken können, des unsichtbaren Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also Gott ist unsichtbar, ihn können wir nicht greifen, nicht sehen, er bleibt uns irgendwie fern, aber in Jesus kommt Gott ganz nah und plötzlich ist Gott greifbar, ganz nah für uns Menschen. Der treue, wahrhaftige Zeuge. Und nur, ich sage es wieder, nur in Jesus kommt uns Gott so nah. Sonst bleibt Gott eben der ferne, unsichtbare Gott. Und er ist der Anfang der Schöpfung. Anfang können wir auch übersetzen mit Ursprung. Ja, manche denken ja, die Welt hat irgendwann, war so ein ganz kleines Pünktchen und an dem Punkt hat alles angefangen, hat es einen großen Knall gegeben und dann war alles da. Ich stimme dem so weit zu, dass ich sage, alles ging mal von einem Punkt aus. Aber dieser Punkt war kein Materiepunkt oder was für immer ein Punkt. Dieser Punkt war ein Punkt und der heißt Jesus Christus. Noch bevor es uns gab, ja, Jesus gab es schon immer. Und nur weil es ihn gab, gibt es uns. Das können wir jetzt weit ausführen. Ich will es einfach mal so stehen lassen. Nehmt es einfach mal so mit. Ohne Jesus wird es uns nicht geben, wird es dich nicht geben, wird es diese Welt nicht geben. Er ist der Anfang, der Ursprung aller Schöpfung. Und auf ihn läuft auch irgendwann wieder alles zu. Deswegen ist Jesus nicht verhandelbar. Jesus ist nicht beliebig. Wir können nicht Gemeinde sein ohne Jesus. Man kann nicht Kirche sein ohne Jesus. Jesus ist das Zentrum von dem Ganzen. Nimmst du Jesus weg, dann bricht das alles zusammen, wie hier dieser Turm. Ja, ziehst du Jesus unten raus, dann gibt es nur noch einen Scherbenhaufen. Dann gibt es eben keine Erfüllung der Verheißung Gottes. Dann gibt es keinen Retter, der uns zu Gott zurückbringt. Dann bleibt Gott eben der ferne, unsichtbare Gott und wir tasten uns durch die Welt und wissen nicht genau, wie Gott ist und wo Gott ist und wie wir genau zu ihm kommen. Und eigentlich gibt es uns nicht mal. Wenn du Jesus wegtust, bleibt nichts übrig. So stellt Jesus sich dieser Gemeinde in Laodicea und damit auch uns vor. Der bin ich. Nicht nur für die Gemeinde damals, sondern auch für euch heute. Und dieser Blick auf die Gemeinde in Laodicea, wenn wir da drauf schauen, also letzte Woche war ja die Gemeinde in Philadelphia dran. Ich weiß nicht, wer war dabei? Hier ein paar. Genau. Also Philadelphia ist ja super, wollen wir alle sein, oder? Genau, wir sind Philadelphia. Genau. Warum ist Philadelphia so super? Da gibt es nur Lob. Ja, das wären wir eigentlich gern immer. Also ich habe so einen Eindruck, wenn man so über Gemeinde nachdenkt, dann sind wir immer Philadelphia. Kleine Kraft, wenig Leute, aber ganz treu bei der Sache und überhaupt nichts zu meckern von Jesus. Das Problem ist, ja, wir täuschen uns manchmal auch gern selber. Also ich will es ja nicht abstreiten. Und es gibt ja auch nicht nur Schwarz-Weiß. Und trotzdem ist es immer gut, auch mal ein bisschen zu schauen, was ist denn in Laodicea passiert? Und was finden wir davon auch bei uns wieder? Denn Laodicea hat kein Lob. Es gibt nichts, was Jesus dort zu loben hat, was er gut findet. Warum eigentlich? Er sagt, ihr seid lau. Ihr seid weder heiß noch kalt. Und ich würde sagen, ihr ist lau nicht besser als ganz kalt. Ja, Also ich bin so, wenn es zum Essen geht, ja, und vor allen Dingen, wenn ich auch noch selber gekocht habe, meistens dann, dann hoffe ich, dass alle am Tisch sitzen, bevor das Essen kalt wird. Ja, es muss alles gut durchgetaktet sein und ich komme sonst in Stress. Aber jetzt könnte man ja sagen, okay, also wenn es so warm ist, ist doch immer noch besser, als wenn es jetzt ganz kalt ist. Und fürs Essen mag das ja gelten, aber für eine Gemeinde eben nicht. Und wir müssen auch merken, hier schaut Jesus auf die Gemeinde drauf. Es ist sein Blick auf die Gemeinde. Er sagt, sie sind nicht heiß, sie sind nicht kalt, ihr seid lau. Kalt, wenn wir das Wort hier nehmen aus dem Griechischen, bedeutet das richtig eiskalt, also gefroren, richtig erstarrt. Ihr seid nicht erstarrt, ihr seid nicht tot. Wenn man tot wäre, geistlich tot in dem Sinne, dann weiß der Mensch, wo er steht. Dann ist er entweder gegen Gott oder Gott ist ihm einfach egal. Ja, das ist der eine Zustand, kalt. Einfach, Gott ist mir völlig egal. Das ist wenigstens eine klare Haltung. Und heiß bedeutet hier kochend. Und wenn ihr Wasser kocht, da passiert was. Da sprudelt was, da spritzt was und manchmal kocht es auch drüber. Ja, da geht was, wenn du was kochst. So hat Gemeinde angefangen. Wenn wir an Pfingsten zurückdenken, da kommt der Heilige Geist zu den Jüngern von Jesus. Wie Feuerflammen setzt er sich auf sie und da geht was. Plötzlich gehen sie raus auf die Straße. Vorher saßen sie alle zusammen. Am Anfang ja noch, bevor Jesus sich ihnen gezeigt hat, total verschrocken und ängstlich. Jetzt wartend und abwartend, aber vielleicht immer noch ein bisschen ängstlich. Und dann kommt der Heilige Geist und sie gehen raus. Hey, da hätten genauso wieder die Römer aufmarschieren können, da hätten genauso wieder die Juden kommen können und sagen, ich würde den Juden sagen, die nehmen jetzt alle fest. Ist egal, sie gehen raus, dahin, wo ihr Herr vor ein paar Wochen gekreuzigt wurde, stehen sie auf die Straße und verkünden diesen Jesus. Und was passiert? Massenbekehrungen, Massentaufen, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Es passiert was, es brennt. Es brennt. In Römer 12 schreibt der Paulus, seid brennend durch den Heiligen Geist. Seid brennend, nicht seid ein bisschen warm, ein bisschen lauwarm durch den Heiligen Geist. Seid brennend. Gott zündet in uns ein Feuer an, lass uns brennen. Da, wo das brennt, da passiert was für Gott. Da passiert was für Jesus. Denn der Heilige Geist, der macht Jesus groß. Ja, der bringt Jesus groß raus in dieser Welt. Aber Laodicea ist weder heiß, da brennt nichts mehr. Aber sie sind auch nicht kalt, sie sind jetzt nicht komplett und sagen, nee, das gibt keinen Gott, sie sind lau. Was bedeutet es, lau zu sein? Mich hat es erinnert an einen Text, den der Paulus an seinen Timotheus, an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat, als der Paulus im Gefängnis saß, als er so aufs Ende seines Lebens zuging, hat er dem Timotheus nochmal ein paar wichtige Sachen mitgegeben und hat ihm geschrieben, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Und wir könnten sagen, genau, das sind die Menschen da draußen. Ja, das ist die Welt. Bis dahin könnte man das so sehen. Und jetzt sagt er, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Okay, also sie machen sich über Gott scheinbar Gedanken. Also lieben Gott vielleicht doch noch ein bisschen, aber das Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Und jetzt kommt es eigentlich, dann heißt, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Das heißt, die treffen sich zum Gottesdienst. Die haben eine Form der Gottesfurcht. Die haben so gewisse Lebensregeln. Als Christ tut man dies, tut man jenes. Aber das ist auch der einzige Unterschied. So, ansonsten merkst du null Unterschied zwischen Menschen, die Gott nicht kennen, und ihnen. Keine Kraft mehr drin. Nur noch Äußerlichkeit. Wie kann das eigentlich passieren, dass eine Gemeinde so wird, dass Menschen so werden? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. So wirklich habe ich keine Ahnung. Wenn man so ein bisschen durch diese 7-Cent-Schreiben geht, könnte man vielleicht, ja, vielleicht war es so eine fortschreitende Geschichte. Erst verlierst du so die erste Liebe. Jesus ist nicht mehr das Ein und Alles deines Lebens. Und dann kommt eben die äußere Verfolgung. Da heißt, hey, Jesus, wenn du an Jesus glaubst, bist du tot. Ja, kommt zum Druck. Und dann kommt vielleicht die Verführung, die, ach komm, ist noch alles Menschen. Lass uns doch nicht so, das muss man nicht mal alles so schwarz-weiß sehen. Und dann kommt die innere Verführung. Und so geht es dann weiter. Man erstarrt in der Religion und irgendwann ist alles nur noch frommer Schein und man ist lau geworden. Eine Gemeinde ohne Jesus, deswegen sind sie lau. Eine Gemeinde ohne Jesus. Er sagt, hey, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Stellen wir es einfach mal bildlich vor. Ja, wenn Jesus jetzt da hinten stehen würde und anklopfen würde. Katastrophe. Er, der das Amen ist, er, der der treue, wahrhaftige Zeuge ist, er, der der Anfang der auch der Neuschöpfung, des neuen Lebens mit Gott ist nicht mehr in der Gemeinde drin. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, sie merken es gar nicht. Sie merken es ja nicht mehr. Sie sagen, bei uns ist alles prima. Wir sind eine tolle Gemeinde. Und wir haben auch gar keine Probleme mit den Menschen um uns herum. Ja, die mögen uns. Wir sind doch eigentlich ganz reich unterwegs, sagt Jesus. Bei uns gibt es keine Verführung mehr, keine Verfolgung. Ja, warum denn nicht? Warum gibt es keine Verführung, keine Verfolgung? Satan hat gar kein Interesse daran, da irgendwas zu tun. Was Besseres könnte ihm gar nichts passieren, als dass da Menschen da sind, die gar nichts dazu beitragen mehr, dass Gottes Reich wächst. Wenn Jesus auf sie drauf guckt, sehen sie eben nicht gesund und reich und gut angezogen aus. Jesus sagt, hey, ich sehe euch arm, zerlumpt und blind. Laodicea war echt ein reicher Ort. Ja, mit ihrem Bankenwesen, guten Klamotten, die sie hergestellt haben dort, Medizin. Spiegelt so ein bisschen unsere westliche Gesellschaft wieder. Man, alles. Ja, eigentlich geht es uns hervorragend. Und mittendrin sind wir. Und ich habe mich so gefragt, wie steht es um unser Feuer? Brennt es in uns noch? Wie sehen wir uns? Der Ulrich Parzani hat letztens mal einen Vortrag gehalten über die Jesus-Demenz. Die Jesus-Demenz. Das heißt, man hat in der Kirche in der heutigen Zeit oft Jesus vergessen. Und hat sich überlegt, warum passiert das? Weil, wenn das vorkommt, ist es einfach tödlich. Aber warum passiert es, dass Gemeinden Jesus vergessen? Und er sagt, das eine ist, die eine Sicht oder eine, was er sieht und beobachtet, ist, man will mit allem gut Freund sein. Ja, und die Gesellschaft spaltet sich doch sowieso schon so und es gibt so viele Tendenzen, da will man doch als Kirche nicht auch noch Spaltung hineinbringen. Aber wenn wir Jesus klar verkünden, passieren Spaltungen. Das war das Erlebnis, was der Paulus am Anfang immer hatte. Wenn er irgendwo hingegangen ist, dann ist er in die Synagoge gegangen. Dann hat er den ein paar Sonntage lang oder Samstage lang, bei den Sabbats hat er den Jesus gepredigt. Und dann hat er einen riesen Aufruhr gehabt in der Stadt. Ja, weil die einen haben gesagt, an den Jesus glauben, und die haben gesagt, ihr seid völlige, ganz weit weg von Gott. Ja, wir schließen euch aus der Gemeinde. Ja, da wo Paulus gepredigt hat, sind Spaltungen passiert. Da wo Jesus gepredigt wird und Menschen sich für ihn entscheiden, muss zwangsläufig irgendwie auch eine Trennung passieren. Jesus hat mal gesagt, ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Und da kann es passieren, dass sogar Familien auseinanderbrechen. Weil einer sagt, hey, ich glaube jetzt an Jesus und die Eltern können nichts damit anfangen. Ja, oder die Eltern bekehren sich plötzlich und die Kinder können nichts damit anfangen. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man plötzlich eine christliche Familie ist, wo wir alle an Jesus glauben. Also da geschehen Spaltungen. Aber man will das nicht. Man will nicht noch mehr sozusagen Spaltung machen. Dann sagt man, dann reden wir mal lieber von allgemein von Gott, von einem guten Gott. Ja, den können alle irgendwie brauchen. Oder wir reden einfach nur noch vom Glauben, weil Glauben tut letztendlich jeder irgendwas. Und dann ist Jesus weg. Dann entzündet sich auch nichts mehr. Das ist das eine, was der Parzani gesehen hat. Wer es sehen will, gibt es bei YouTube, kann man sich angucken, geht eine Stunde lang, kann jetzt nicht alles ausführen. Und das Zweite, wo er es festmacht, ist, Gottes Wort darf nicht mehr Gottes Wort sein. Ja, man kritisiert hier und da und dort rum. Gottes Wort hat nicht mehr die Autorität, die es eigentlich haben soll. Und über Jesus weiß man oft auch gar nichts, sagen die Theologen. Ja, außer, dass es ihn vielleicht gegeben hat, aber wie er wirklich war, wissen wir deswegen, können wir das auch nicht so eindeutig verkündigen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er wirklich für uns gestorben ist. Ja, man relativierte Gottes Wort, und das war die Taktik vom Satan von Anfang an, sollte Gott gesagt haben, sollte es wirklich stimmen? Also wer mehr darüber wissen will, über die Bibel, über die Aktualität und so, Katrin hat es vorgestellt am 15.11., genau in dem Kurs werden wir uns ein bisschen nochmal damit beschäftigen. Also es gibt Gründe, warum das passiert, aber wir sollten aufpassen, echt wachsam sein. Denn was bleibt einer Gemeinde, wenn sie Jesus aufgibt? Gemeinschaft? Wir sind alle nett miteinander? Das können auch Stammtische und Vereine. Dafür brauche ich keinen Christustreff. Ja, da gibt es andere, die vielleicht sogar verbindlicher miteinander unterwegs sind. Oder Musik. Brauchen wir es wegen der Musik? Was bleibt dann? Ihr habt tolle Musik gemacht, vielen Dank an euch. Aber die Welt kann das oft besser. Ja, die kann die besseren Konzerte machen. Da geht es mehr ab. Und vielleicht auch emotionaler und was auch immer. Oder brauchen wir es wegen der mitreißenden Vorträge? Ja, die Welt kann bessere Vorträge machen. Ja, das ist einfach so. Das können Politiker besser. Menschen mitreißen, begeistern. Und ich würde euch auch alle gern begeistern, so Jesus begeistert, rauszugehen zum Schluss. Solche Gemeinden, wo Jesus nicht mehr vorkommt, die braucht die Welt nicht. Die Welt braucht sie nicht, weil die können die Sachen besser. Und Jesus braucht die auch nicht, weil er braucht seine Gemeinde, damit er hinausgetragen wird in die Welt, damit Gottes Reich gebaut wird. Diese Gemeinde, über die hat Jesus nur ein Urteil, ich spuck die aus. Die ist zum Ausspucken. Ganz krass. Jetzt können wir sagen, okay, dann ist das Ende. Das Ende dieser Gemeinde. Und Jesus, er sagt, nee, ist nicht das Ende. Hey, ich ringe um euch. Und auch wenn es weh tut, und auch wenn es dir weh tut, und auch wenn Selbsterkenntnis immer weh tut, ich bleibe an dir dran. Ich wünsche mir doch nur eins, dass du wieder zu mir kommst. Sieh dich mal richtig, sagt er. Du bist eben nicht die reiche Gemeinde. Elend, blind, nackt stehst da. Aber ich habe immer noch was für dich. Komm zu mir. Und ich fange neu mit dir an. Mir läuft die Zeit ein bisschen davon. Ich würde es gerne ein bisschen ausführen, aber ich fasse es mal so zusammen. Er sagt, bleib abhängig von mir, denn das ist das Problem dieser Gemeinde gewesen. Sie ist nicht mehr abhängig von Jesus. Wenn ich eins erlebt habe, ist es, dass wenn es betende Gemeinden gab und betende Gemeinschaften, da ist man sich bewusst, wir können es nicht machen. Es hängt nicht an uns und an unserer tollen Performance und was auch immer. Wir sind immer abhängig davon, dass Gott was tut, dass Jesus was tut. Gebet ist eins der wesentlichen Kennzeichen von Abhängigkeit. Also verlieren wir das nie. Wir können den Christustreff verlieren, wir können die Gemeinschaftsstunde verlieren und alles, aber lasst uns nicht unsere Gebetsgemeinschaften verlieren und das Gebet verlieren. Das ist das Zentrum. Von da geht alles aus. Denn wir können gar nichts machen, aber Jesus hält alles für uns bereit. Er will es uns geben, umsonst. Ja, das Gold, die weißen Kleider, Augensalbe, dass wir wieder richtig sehen können, uns selbst auch richtig sehen können und ihn vor allen Dingen richtig sehen können. Wo er Menschen die Augen aufmacht, da können sie plötzlich ihn erkennen, als den er ist. Das wünsche ich uns. Jesus ist ganz nah dran in unserem Herzen und sagt, hey, ich klopf an. Ich klopf an deine Herzenstür. Wie fatal es wäre, wenn wir das heute Abend auch so spüren würden, irgendwie ist er nicht richtig drin in meinem Leben. Er klopft an die Herzenstür. Lass mich noch rein. Ein Missionar, der in Afghanistan gearbeitet hat, hat mal folgendes Erlebnis berichtet. Er war an Bord eines Flugzeugs gegangen, kein großer Flieger, ein kleiner Flieger. Die Passagiere waren alle an Bord, die Crew war an Bord. Sie standen noch und warteten auf die Starterlaubnis. Und plötzlich, draußen regnete es, kam ein Mann übers Rollfeld gerannt und rannte auf die Maschine zu. Da waren alle schon zu, Treppen weg. Und er klopfte gegen das Flugzeug. Ja, lass mich rein. Und die Crew, nee, geht nicht mehr, Tür schon zu. Ja, aber das Flugzeug flog nicht los. Warum wohl? Es war der Pilot, der da draußen stand. Ja. Irgendwann hätten sie es dann verstanden und hätten ihn dann auch die Tür nochmal aufgemacht. Er durfte rein, dann ging der Flieger auch los. Ja, ohne Jesus passiert nichts, da bewegt sich nichts. Da können wir ganz toll in unserem Flieger sitzen und uns in den Sessel und ein ganz tolles Miteinander haben. Es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren. Verlieren wir Jesus nicht. Wirklich, das ist auch die Herausforderung unserer Zeit, ist, dass man von Jesus weggebracht wird. Und ich merke das bei mir selber. Und wir brauchen es immer wieder, die Nähe bei ihm suchen, Abhängigkeit bleiben. Abhängig von ihm bleiben, das wünsche ich uns. Alle miteinander. Jesus ins Zentrum. Amen. Ja, lasst uns beten, und wenn es möglich ist, bitte ich einfach dazu aufzustehen. Herr Jesus, und so stehen wir jetzt vor dir. Du allein weißt, wie es in uns aussieht, du allein weißt, wie es um uns bestellt ist. Danke, dass du immer an uns dran bleibst. Danke, dass du uns nicht loslässt, dass du uns immer wieder auch zurückführen willst zu dir. Und ich wünsche mir, dass das geschieht, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir immer abhängig bleiben von dir. Dass wir wissen, alles, was wir zum Leben brauchen, und das wahre Leben, das kommt von dir allein. Denn du bist das Leben. Nur wo wir mit dir leben und durch dich leben, und können wir das überhaupt Leben nennen? Herr Jesus, sei du das Zentrum von unserem persönlichen Leben und von unserer Gemeinde. Ja, und du siehst die kommende Woche. Ja, ich wünsche mir, dass wir dich hineintragen in diese Welt, weil die Menschen dich brauchen. Du machst den Unterschied. Und ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass wir echt brennende Zeugen für dich sind. Und vielleicht auch riskieren, dass sich da auch, weiß nicht was, abspaltet. Vielleicht kommen Menschen mit uns da nicht mehr so klar, weil wir vielleicht irgendwie für sie extrem erscheinen oder keine Ahnung. Und vielleicht kommen Menschen auch untereinander nicht mehr klar. Aber Herr, ich bitte dich, dass du, Herr, Menschen frei machst, dass sie wirklich zum Leben kommen. Und dafür brauchen sie dich, nicht irgendwas anderes. Danke, Herr, dass du in uns brennst. Zünd dein Feuer immer wieder neu in uns an. Und lass mir wirklich brennen für dich in dieser Welt. Und gemeinsam beten wir so, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.